Um Gottes Willen, Folge 1, Klappe die erste.
Grüß dich und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht's um Gottes Willen. Mein Name ist Martin Krendel und ich habe diese Reihe sozusagen ins Leben gerufen. Und es ist mir Anliegen geworden, dass Menschen eine Geschichte mit Gott erzählen können. Ich sitze jetzt gerade auf dem Platz, wo normalerweise meine Gäste sitzen. Und das ist eigentlich mein Platz und von da aus interviewe ich in Zukunft hoffentlich ganz, ganz viele, die ihre Erfahrungen mit Jesus gesammelt haben und eben dir davon erzählen. Heute mit Folge 1 möchte ich den Startschuss geben, und zwar ganz nach meinem Papa, der ein großartiger Handwerker ist und der mir sagt, wann einmal angefangen ist. Wann einmal angefangen ist, ist schon mal viel geschenkt, und genau deswegen möchte ich meine Geschichte heute mit dir teilen. Warum bin ich gläubig geworden? Ich bin römisch-katholisch erzogen worden, aufgewachsen in Niederösterreich, Grenze Niederösterreich-Oberösterreich, und ja, wahrscheinlich ganz durchschnittlich wie meine Mitschüler. Verschiedene Vereine gewesen und dann später halt eine Lehre gemacht. Und ich habe mir immer schon recht viel Gedanken gemacht, wo kommen wir her? Und wo gingen wir hin auf dem Leben? Und damals war es so, dass ich ganz viele verschiedene Einflüsse gehabt habe. Ich war halt, wie gesagt, ein bisschen römisch-katholisch geprägt. Das heißt, ich habe gewusst, wer Jesus ist. Aber mir hat auch der Gedanke fasziniert, dass Menschen quasi immer wieder geboren werden, wie es im Buddhismus gelehrt wird. Weil, warum soll jetzt unser kleines Kind sterben müssen? Das wäre ja total unfair. Mich hat aber auch diese Esoterik irgendwie interessiert, weil das auch ganz spannende Aspekte gehabt hat. Und positiv denken. Und ja, und dieses Mischmasch an verschiedenen Lehren war sozusagen mein Glaube. Ich habe relativ viele depressive Phasen gehabt in meinem Leben, und jedes Mal, wenn es mir schlecht gegangen ist, war dieser Glaube aber nicht tragfähig. Das heißt, ich habe ich bin in ein Loch gefallen, das keinen Boden gehabt hat. In diesem Moment, wenn es mir so schlecht gegangen ist, habe ich kein Licht gesehen, und ich habe mir nichts vorstellen können, was mich aus dieser Traurigkeit und aus dieser Tiefe sozusagen wieder hervorholen konnte. Und dabei sind auch immer wieder selbst mal Gedanken ins Spiel gekommen. Und mit 18 Jahren hat es dann seinen Höhepunkt erreicht, bei einer privaten Feier war das eigentlich. Und ich bin halt da hingefahren und natürlich sehr viel getrunken, Alkohol, und dann waren ein paar Vorfälle, die mich nur zusätzlich genervt haben dort. Und auf jeden Fall, ich habe aus der Wut heraus sozusagen, gegen mich selber vor allem und gegen das Leben, habe ich mein Schweizer Messer, das ich am Schlüsselbund drauf gehabt habe, rausgeholt und bin sozusagen in die Nacht hinaus auf die Wiesen, auf die Grüne gegangen und habe mir eigentlich eher unbewusst richtig 10-mal oder so in meinen Unterarm, also in den linken Unterarm, reingeschnitten, eher gehackt wahrscheinlich, und habe mich dann hingelegt auf die Wiesen, und ich weiß nicht, es war ein wunderschöner Sternenhimmel, und bin dann eingeschlafen. Ich habe dann erst, ich schätze mal so eine halbe Stunde oder was ich da gelegen bin, und wie ich dann wach geworden bin, habe ich gemerkt, ich bin total schmierig in der Hand. Aber es war ein Stück finster, jetzt habe ich nicht gewusst, was genau passiert ist. Und erst, wie ich dann wieder zur Party zurückgegangen bin, habe ich, wie ich dann ins Licht gekommen bin, habe ich dann gesehen, dass ich von oben bis unten voller Blut war und dass ich halt an meinem linken Unterarm komplett, also es war richtig zfetzt, diese Wunde, diese Fleischwunde. Und ja, dann war natürlich, wie man sich vorstellen kann, Panik, also Musik aus und die Leute sind schreiend herumgelaufen und ja, Tränen und sofort die Rettung angerufen und ja, Panik. Als nächstes weiß ich bin im Krankenhaus angekommen und ich war echt angesoffen und ich war echt müd. Und wie sie mich da so am Gang dahin geschoben haben, habe ich echt Panik gekriegt, beziehungsweise einen richtigen Angstanfall, weil ich gemerkt habe, egal wie schlecht es mir auf der Welt geht, aber da, wo ich jetzt hingegangen bin, wenn ich sterben müsste, kann es auf der Welt gar nicht sein. Ich bin dann versorgt worden, zusammengenäht worden, ich kann mich noch erinnern, ich habe nur blöde Meldungen lassen dem Arzt gegenüber, weil, ja, ich glaube, ich habe gesagt, dass man da überhaupt was sieht. Also, man muss sich vorstellen, 10 Schnitte innerhalb von 5 cm und das ist natürlich alles geschwollen und voller Blut und ja, jetzt rückblickend ist das eigentlich fast lustig, aber ich weiß nur, der hat mich dann gefragt, warum tut man das mit 18 Jahren? Ich habe keine Antwort gehabt und es war mir ziemlich egal in dem Moment, aber nächsten Tag in der Früh dann, weiß ich noch, ich bin wach geworden und die Vögel haben zwitschert, die Sonne hat gescheint und mein Arm war wunderbar versorgt mit einem Gips und ich habe mir gedacht, Gott sei Dank, ich habe überlebt und jetzt wird mein Leben ganz anders und viel besser. Jetzt mache ich alles anders. Es sind dann meine Eltern noch gekommen, kurz drauf. Das war auch nochmal echt heftig und emotional, weil wenn du um 4 in der Früh einen Anruf kriegst, dass sich der Bub die Pulsart dann aufgeschnitten hat und dass er im Krankenhaus liegt. Ich glaube, recht viel was Ärgeres kann da eh nicht passieren als Elternteil. Aber ja, nach dem emotionalen Besuch war ich dann noch, glaube ich, 2 oder 3 Tage im Krankenhaus und dann bin ich wieder heimgekommen beim Arzt, beim Psychologen sozusagen, wo ich nochmal kurz vorbeischauen habe müssen, bevor ich gegangen bin, habe ich das eher als Blackout runtergespült, dass das halt ja, aufgrund des Alkohols passiert ist und keine Ahnung, was da los war mit mir und so weiter. Ja, das war es eigentlich dann. Dann bin ich heimgeschickt worden und daheim haben mich dann gleich meine Freunde besucht, haben ein paar Bier getrunken und ich weiß noch, ich habe die Tür ins Schloss fallen lassen, nachdem es weg waren. Und plötzlich der Gedanke, so, und jetzt bringst du dich um. Und ich war schockiert, wirklich. Ich hab nicht gewusst, woher dieser arge Gedanke jetzt schon wieder kommt, obwohl doch gerade noch alles so gut war. Und da, ich habe mich so gefreut, eben, dass ich noch lebe und jetzt mache ich alles besser. Ja, jedenfalls bin ich dann in mein Zimmer aufgerannt. Und habe, weil ich so autoaggressiv war in dem Moment, habe ich versucht, mit einer Hand Liegestützen machen, weil die zweite einen Gips gehabt hat. Und einfach um diese Aggression abzubauen. Und das hat zum Glück auch funktioniert. Aber dieser Moment war echt der Schlüsselmoment in meinem Leben, dass ich mir echt gedacht habe, entweder ich finde jetzt Sinn und Wahrheit oder ich lasse das einfach gehen. Also mit gehen lassen meine ich mache es nächstes Mal gescheit. Danach war es so, dass ich eine liebe Freundin gehabt habe, die mir eine Einladung gegeben hat zu einem christlichen Vortrag in Steyr. Und da bin ich halt hingegangen und ich war wirklich lebensmüde. Ich wollte nicht mehr leben und wenn, dann nur, wenn man meine Fragen gescheit beantworten kann. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Und ich bin da hingegangen. Und die Leute, die haben mich gleich total offenherzig und freundlich begrüßt und die haben mich nach meinem Namen gefragt und den sogar noch gewusst beim nächsten Mal, weil das war eine Vortragsreihe mit mehreren Vorträgen und das hat mich echt imponiert und auf der einen Seite haben wir mich total wohlgefühlt dort und auf der anderen Seite haben wir gedacht, die können doch nicht ernsthaft glauben, dass da einen Gott gibt, der den Menschen erschaffen hat, dass die Bibel wahr ist und ja, quasi dieses Märchenbuch der Bibel ernst zu nehmen ist. Das haben wir nicht vorstellen können. Und gleichzeitig habe ich aber gesehen, weil ich ein paar Leute davon kennt habe, ich habe gewusst, der eine ist ein Meister in der BMW, also das ist ja auch kein Trottel. Und auch im Gespräch mit den Leuten habe ich mir gedacht, das sind ja irgendwie vernünftige Leute, aber trotzdem schaut es so aus, als würden die das echt glauben. Ich war auf jeden Fall verwirrt. Und nach dieser Vortragsreihe habe ich dann selber angefangen zum Bibellesen. Und ich weiß noch, ich war total überrascht und ich habe mir gedacht, was, das steht da drinnen? Weil ich habe schon, also im Religionsunterricht damals, haben wir schon hier und da mal reingeschaut und bestimmte Abschnitte gelesen, aber das war das erste Mal, dass ich freiwillig da drinnen ließ. Und ich habe mir echt gedacht, das ist ja Wahnsinn, wie klar und deutlich das da drinnen steht, gewisse Sachen. Und es hat mich total angesprochen, persönlich angesprochen. Und zwar, liebe Freunde, das war ja damals eigentlich der Matthäus und der Günther, die zwei haben wirklich viel Zeit aufgewendet, um mir meine Fragen zu beantworten. Kann es wirklich sein, dass Adam und Eva von Gott erschaffen worden sind? Hat es die überhaupt gegeben? Ist es möglich, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Gibt es da Belege dafür? Kann es sein, dass das unendlich große Universum leer ist und nur für uns geschaffen worden ist, für uns Menschen? Lauter solche Sachen, die sicher nicht einfach zu beantworten sind und wahrscheinlich man auch nicht am Ende ganz beantworten kann, aber ich war richtig provokant. Ich habe denen die Fragen hingeschmissen und wollte, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, bis irgend sowas sagen wie, ja, das ist halt so, oder das steht da halt so, oder du bist noch nicht so weit und irgend so ein Blödsinn. Und da haben wir gedacht, ah, so eine blöde Antwort und dann mache ich es gescheit das nächste Mal. Ja. Und jedes Mal, wenn ich so eine Frage hingeschmissen habe, die zwei haben übrigens wesentlich mehr Glaubenserfahrung schon gehabt wie ich, die sind beide schon langgläubig gewesen damals und haben sich deswegen schon vorher mit diesen ganzen Fragen und Themen auseinandersetzen müssen. Und jedes Mal, wenn ich denen diese Fragen gestellt habe, habe ich eine Antwort gekriegt, die wirklich mit Herz und Hirn verstehen habe können. Also jedes Mal haben wir dann gedacht, aha, okay, so habe ich es auch noch nie gesehen. Ja, aber, und wie ist das dann? Und gleich die nächste Frage. Und so ist es lange Zeit gegangen. Ich glaube, mehrere Jahre. Und irgendwann habe ich dann keine Fragen mehr gehabt. Alles Wesentliche war beantwortet. Und dann haben wir gedacht, okay, dann möchte ich das jetzt auch. Ich möchte Christ werden. Und ich bin damals bei einer Band gewesen, mit denen habe ich in Las Vegas gespielt und habe dort ja mehrere Wochen im Hofbräuhaus Auftritte gehabt. Und ich bin da hin und ich wollte, wie gesagt, nein, eigentlich muss ich es noch vorher rausschicken, ich habe dieses Bekehrungsgebet oder dass ich Jesus nachfolgen möchte, diese Umkehr zu Gott, als sündiger Mensch zu Gott umzukehren, das wollte ich machen, hab's aber, ja, da gibt's diesen Vers, wer mit seinem Mund bekennt und in seinem Herzen glaubt, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist, der hat ewiges Leben. Oder der wird errettet werden. Und ich habe mir gedacht, ja, genau das mache ich jetzt. Und das habe ich gemacht und das war dann irgendwie wie bei so einem Kuchenrezept, weil ich habe von anderen Christen schon gehört, dass das total emotional war für sie und sie haben Tränen gehabt, Freudentränen, weil sie einfach diese Erlösung wahrgenommen haben und gespürt haben. Und ich habe das auch gemacht und das war halt nichts. Und ich habe halt dann gedacht, okay, vielleicht habe ich irgendwas vergessen, habe den Vers nochmal durchgelesen. Und nein, habe ich es gemacht, was da steht. Wer mit seinem Munde bekennt und in seinem Herzen glaubt. Und dann in Las Vegas eben, war das echt wie Schuppen von den Augen. Also Las Vegas ist super, du kommst hin und alle sind super freundlich, sind gut aussehend, sind wohlhabend, alle haben Spaß, permanent. Und dann ist es aber so, dass zur selben Zeit, also wie wir dort waren, sind an einem Tag, glaube ich, 60 Leute gestorben, also Bettler, gestorben, weil es in dem Sommer so heiß war und die dürfen dort nirgends bleiben. Also auf der einen Seite unglaublicher Reichtum und Wohlstand und auf der anderen Seite sterben halt die Leute wie die Fliegen, weil sie nirgends Platz haben. Und diese krasse Gegensatz, gut und böse, schwarz, weiß, arm und reich und so weiter, das ist mir richtig bewusst geworden. Und mir ist dort klar geworden, man muss sich für gut oder böse entscheiden. Und das war dann auch recht schön, weil wir sind dort wirklich den ganzen Tag Halligalli und also wir haben immer am Abend gespielt. Und dann am Abend, beziehungsweise meistens ziemlich früh noch ein Auftritt halt, sind wir ins Zimmer gekommen und jeder von uns hat sein eigenes Zimmer gehabt, schönes großes Doppelzimmer und dann war Ruhe. Und in dieser Ruhe habe ich wirklich Zeit gehabt. Ich habe damals das Buch von Wilhelm Busch mitgehabt, Jesus, unser Schicksal. Und also der ist Pastor, das ist nicht der, der Strubel Peter geschrieben hat. Und das hat mich so berührt. Der redet so klare Worte in dem Buch, dass man sich eben entscheiden muss und dass Gott eben anklopft an seiner Lebenstür und es an einem selber liegt, ob man dem öffnet oder eben nicht. Und dann habe ich wieder den Vers gelesen. Wer mit seinem Mund bekennt und in seinem Herzen glaubt, hat ewiges Leben oder wird gerettet werden. Und dann ist mir klar geworden, warum es beim ersten oder bei den ersten Bekehrungsversuchen nicht geklappt hat, weil ich habe wirklich einen Punkt von diesen zwei Punkten übersehen. Ich habe mit meinem Mund bekannt, dass Jesus für mich im Kreuz gestorben ist. Ich habe das wirklich sagen können, weil meine Fragen eben wirklich geklärt waren. Aber in meinem Herzen habe ich es nicht wirklich geglaubt. Und zur damaligen Zeit war ich Hobbymusiker. Ich war noch kein Vocal Coach. Ich habe nicht von Musik machen leben können. Ich habe kaum Geld verdient mit Musik machen. Und ich habe halt einfach eine Lehre als Verkäufer gemacht damals, aber dazwischen eben ganz viele verschiedene Jobs gemacht. Und ich habe mir immer gedacht, Gott weiß ja vielleicht nicht, wenn ich an mein Leben anvertraue, dass ich Musiker werden möchte. Und dass das mein Traum ist sozusagen. Also seit ich Kind war, kann man sagen, war das mein Ziel und mein Wunsch, dass ich Musik machen kann, auch beruflich. Und ich habe mir dann gedacht, was ist, wenn ich ihm jetzt mein Leben anvertraue und dann macht er einen Mechaniker aus mir oder so. Ja, aber natürlich habe ich viel zu klar von Gott gedacht, weil wer sonst soll wissen, was ich brauche und wo ich am besten wirken und wirksam sein kann und wo ich die meisten und besten Talente habe, wenn nicht der, der mich erschaffen hat. Ich habe dieses Bekehrungsgebet wirklich gesprochen und habe Jesus mein Leben ganz und gar anvertraut. Und dann habe ich auch wirklich dieses Gefühl auch gehabt. Ja, es ist, ich glaube nicht, dass immer ein Gefühl sein muss. Und das ist auch der Vorteil von einem echten Glauben. Es geht nicht darum, dass ich es spüre, die Liebe. Das ist wie, ich habe zum Beispiel da den Ring. Und der Ring ist das Zeichen dafür, dass ich mit meiner lieben Frau Martina verheiratet bin. Und wenn ich aber jetzt den Ring runter tue, bin trotzdem mit meiner lieben Frau Martina verheiratet. Das ist nur ein Symbol, ein Zeichen. Und so ähnlich ist das auch mit dem Gefühl. Es ist natürlich ist schön, wenn ich diese Geborgenheit von Gott, dass ich diese Liebe spüre. Aber gerade oft in diesen schwierigen Zeiten ist es ja so, dass man gar nichts spürt. Und dann muss ich wissen, dass ich geliebt bin und dass ich erlöst bin und dass ich ewiges Leben habe. Genau dieses Unromantische, dass es kein Gefühl sein muss, sondern dass es eine Sicherheit ist und ein Wissen ist am Ende. Wissender Glaube, Entschuldigung. Ich weiß, dass das tragfähig ist, was Jesus mir versprochen hat. Und ich brauche es nicht mehr spüren. Und ich habe jetzt erst gesagt, ich habe so depressive Sachen, also so Phasen gehabt und diese Phasen sind jetzt immer nur da manchmal. Aber ich habe es beschrieben, dass das wie so ein Fass ohne Boden war. Ich bin da einfach in ein Loch gefallen und das, da hat es keine Hoffnung, kein Licht mehr gegeben, gar nichts. Heute hat dieses Fass an Boden und gibt es diesen schönen Vergleich oder dieses schöne Bild, dass man, wenn es uns schlecht geht oder wenn man fällt, maximal in die liebende Hand Gottes fallen kann. Und so ähnlich fühlt sich das auch an. Ich habe, wie wenn ich es anzieht, ganz viel mit depressiven Menschen zu tun, mit selbstmordgefährdeten Menschen. Und damals, wie es mir so schlecht gegangen ist, habe ich das überhaupt nicht verstanden. Ich habe mich nur als Opfer gesehen, warum bin ich so arm und warum muss mir das so gehen und womit habe ich das verdient und so weiter. Aber es ist einfach so, du kannst mit jemandem, der selbstmordgefährdet ist, nicht reden, wenn du selber nie selbstmordgefährdet warst. Und genauso ist es mit Depressionen. Kein Mensch weiß, was jemand durchmacht, der Depressionen nicht kennt. Also, das ist einfach, du musst es selber erlebt und durchlebt haben und im besten Fall eine Lösung gefunden haben, damit du jemand anderen wirklich zuhören kannst. Da brauchst du nicht einmal einen Ratschlag geben, aber du musst ihm zuhören und Verständnis haben für das, was er sagt. Und das habe ich dadurch gekriegt. Und ja, ich glaube, Leid in dieser Welt ist, wo man hinschaut. Aber ich glaube trotzdem, dass Gott Leid oft dafür verwendet, dass es zur Errettung führt, dass man über sein Leben nachdenken muss und über seine Beziehung zu seinem Schöpfer. Wenn alles gut ist, wozu brauche ich dann einen Gott? Und egal wie hart jemand sein mag, egal wie atheistisch, irgendwann werden wir sterben. Und dann musst du die Frage stellen, wo gehe ich denn jetzt hin? Und die Frage, ob dann die guten Taten ausreichen, ich glaube, das wird ein großer Angstfaktor in so einem Zustand, weil man nicht weiß, wo man hingeht. Und auch das ganze Leben ist geprägt von dieser Sicht, wo gehe ich hin und wo komme ich her. Wenn ich weiß, morgen bin ich tot, es gibt kein Nachher, weil alles nur Zufall ist, ist mir das echt wurscht, dann schaue ich, dass es mir heute gut geht und meiner Familie gut geht. Und wenn es hart fortkommt, bringe ich auch wen um, weil selbst das ist egal, weil morgen sind wir ja alle tot. Aber wenn ich weiß, irgendwann stehe ich vor Gott und ich muss Rechenschaft ablegen für mein Leben, dann habe ich ein anderes Ziel. Dann ist nicht mein Vorteil immer an erster Stelle, sondern dann muss ich eben dafür, was ich tue und was ich denke, vor Gott irgendwann Rechenschaft ablegen. Und deswegen glaube ich, ist wichtig, dass man weiß, wo man hingeht. Genau, das ist meine Geschichte. Ich bin schon sehr gespannt, was noch alles kommt bezüglich dieser ganzen Lebensberichte, die eben geplant sind. Und ich bete dafür, dass Gott dich segnet. Wenn du gläubig bist und an Jesus glaubst, dann bitte ich dich, dass du dafür betest, dass Gott über diesen Weg ganz viele Menschen erreichen kann und ganz individuell in die Herzen der Leute spricht. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast. Und wenn du Fragen oder wenn die bestimmte Themen interessieren, die du gern hören möchtest in diesem Kanal, dann schreib mir gern in die Kommentare beziehungsweise an unsere E-Mail-Adresse umgotteswün mit WUN geschrieben, @gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, der diesen Kanal gut brauchen kann oder auch diese Folge gut brauchen kann, dann kannst du es natürlich sehr gerne teilen. Ich hoffe, dir hat das weiterhelfen können und wünsche dir auf jeden Fall, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.